Metropoliten, ein Podcast mit den Ensemblemitgliedern des Metropoltheaters. Heute mit Katharina Müller-Illmau.
Hallo Katharina, schön, dass du heute da bist. Du kommst ja aus einer Schauspielerfamilie, aber deine Karriere ist ja sehr vielseitig verlaufen. Du warst bei sehr vielen Theatern engagiert, du hast viele verschiedene Genres in Serien und Filmen gespielt. Du warst Schlagzeugerin für die Band Freaking Fucking Weirdos und hast auch für das Residenztheater komponiert. Hast du dann auch früher mit dem Gedanken gespielt, in der Musikbranche zu arbeiten, oder war immer klar, dass du Schauspielerin werden wirst?
Mit 6 war mir eigentlich klar, dass man das macht, weil man das bei uns in der Familie halt macht. Und wenn die Leute immer so doof kamen, die Erwachsenen, die ja so zu einem so runtergeguckt haben und gesagt, na, was möchtest du denn mal werden, wenn du groß bist? Dann habe ich immer, habe ich das überhaupt nicht verstanden, weil ich mir dachte, wieso werden? Ich bin doch schon. Ja, das war für mich immer so klar, verkleiden und alles. Und am liebsten Schule, die normale Schule habe ich gehasst, am liebsten nach Hause kommen, umziehen. Also ich habe aus Vorhängen alles gemacht. Irgendwas, so Filme nachspielen, die am Wochenende gezeigt wurden. Ich bin ja irgendwie echt Jahrgang 65 und das Fernsehen fand immer im Familienkreis alle zusammen vor der Glotze statt. Das war so ganz premiummäßig. Der Sonntagnachmittagsfilm, das waren Piratenfilme, Ritterfilme und so weiter. Wobei die Frauen waren immer so peripher, das hat mir gar nicht gefallen. Aber die Kleider haben mir gefallen. Und das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht. Aber als ich dann rebellierender Teenager wurde, war mein Berufswunsch Rockstar. Und dann habe ich ja mit Schlagzeug angefangen. Vorher hatte ich Gitarre gespielt und habe relativ ganz schnell in Bands gespielt. Der trockene Schlagzeugunterricht, das habe ich überhaupt nicht kapiert, warum das wieder so unvergnüglich ist, weißt du? So takadi-tak, tak, takadi-takadi-tak. So habe ich gesagt, hä, du machst ja gar keine Musik, hallo? Also sofort ab in Bands und in vielen Bands schnelle, laute Musik gespielt und das war der Knaller. Also das war die beste Jugend ever, weil du hattest einfach eine Aufgabe, weißt du? Und man war cool, also per se, ich meine, Entschuldigung. In Bands zu spielen, war einfach cool. Deshalb hatte ich nie so diese Durchhänger, wie man das ja vielleicht so, oh, was soll ich denn mal machen? Für mich war klar, ich werde Rockstar. Aber als ich dann gemerkt habe, hätte ich doch vielleicht mal üben sollen, dann hätte ich vielleicht so ein bisschen profundere Basis. Das habe ich irgendwie verpasst. Und durch einen Zufall bin ich an meine erste Fernsehrolle gekommen, weil ich Schlagzeug spielen konnte. Durch Zufall bin ich an meine erste Theaterrolle gekommen, weil mein Vater war hier am Resi, der gastierte. Und ich lebte damals schon hier in München und er sagte, Mensch, ich sehe dich jetzt gar nicht, jetzt komm halt mal, ich habe so viele Proben. Und weißt du was, komm in die Kantine, da können wir wenigstens zusammen essen. Und dann sitze ich da und da kommt einer und sagt, ich brauche ich für mein nächstes Stück so eine brauche ich. Ich sage, ja, gibt's Geld, bin ich dabei. Und habe dann mit der Musik das so parallel, also ich bin da so reingerutscht und war da so eher recht unaufgeregt. Es war für mich das Normalste der Welt, Theater. What's the big deal? Weil alle so, oh, oh, oh. Und ich so, also ich fand es schon cool, auf der Bühne zu stehen. Ich gehe nicht so gerne ins Theater und sitze unten, weil da unten ist dunkel und du sitzt. Und wenn ich sitze, schlafe ich ein. Also ich habe dann gedacht, also wenn dann im Licht stehen.
Wie hat das dann bei dir mit Schauspielunterricht angefangen? Du hast ja gesagt, du hast dann deine erste Fernsehrolle gehabt und deine erste Theaterrolle am Residenztheater. Wie hat es dann bei dir ausgesehen? Hattest du da Vorteile?
Ja, ich habe eigentlich gar keine Ausbildung. nun wurde ich natürlich als Kind schon immer mit ins Theater genommen und habe natürlich immer mitbekommen, was Theater bedeutet. Auch in der Praxis für einen Schauspieler, einen Alltag, wie der ausschaut. Was er zu tun hat, wenn er eben nicht im Theater ist, was so eine Vorbereitung, wie das ausschaut, was es auch mit einem Menschen macht, durch so einen Probenprozess zu gehen, wo er sich einer Figur annähert, die jetzt vielleicht sehr schwierig ist oder in einer schwierigen Phase des Lebens, und damit haben wir es ja oft zu tun, wir erzählen lieber Konflikte als nur die schönen Momente, darum geht es ja, daraus lernen wir ja am meisten. Das so mitzukriegen, das war für mich ja was ganz Alltägliches. Mein Großvater, bei dem war ich oft auf den Proben gesessen in den Ferien, und er hat mir sehr viel darüber erzählt. Er hat mit mir auch gearbeitet. Meine Großmutter war Sprecherzieherin, die war ehemals Opernsängerin. Die hat dann mich auch immer sofort in ihr Zimmer gezerrt und mit mir Stimmübungen gemacht und solche Geschichten. Aber ich glaube, ganz ehrlich, es gibt natürlich ein paar Tricks und Kniffe, die kann man lernen, aber du musst dir das letztendlich selber beibringen. Also was dazu gehört, ist, glaube ich, der Drang auch in sich forschen zu wollen und Dinge zu entdecken. Ausbildungsmäßig. Ich habe dann, also wie gesagt, ich bin ziemlich schnell dann irgendwie ins Theater da hinein geraten. Von jetzt auf gleich stand ich auf der Bühne und war mitten unter professionellen Schauspielern, die aber allerdings, die ich schon sehr lange kannte, weil das waren schon langjährige Kollegen meines Vaters schon aus Düsseldorf und so weiter. Insofern waren die alle super nett zu mir und jeder hatte, komm mal her, Klein, ich zeig dir mal was. Ich war gut aufgehoben. Ich habe mir auch nicht so wahnsinnig viel im Kopf gemacht, vielleicht weil ich gar nicht drum wusste, weil ich auf der Schauspielschule nicht war und deshalb das alles nicht mitbekommen habe. Den Konkurrenzdruck unter den Gleichaltrigen, auch was alles schiefgehen kann oder was bedeutet ein Klassiker? Was bedeutet ein Klassiker? Spiel ihn! Also ich habe gar nicht so das Ding im Kopf gehabt. Vielleicht habe ich mir auch deshalb nicht so viele Sorgen gemacht, nicht so gezweifelt. Ich habe dann später Interesse, als ich dann viel gedreht habe, auch gesagt, Moment mal, es gibt so tolle Leute, also Leute, die so toll vor der Kamera sind. Was ist da denn das Geheimnis? Und ich habe mich mit sehr vielen klugen Menschen, ich finde, die ein paar tolle Sachen rausgefunden haben oder sie nochmal zusammengefasst haben, wie auch Ivana Czabak oder so, Stanford Meisner. Solche Menschen können dir natürlich schon nochmal eine Dimension eröffnen und du kannst diese Seminare und Workshops und ich habe alles Mögliche gemacht und mache Meissner-Training seit 6 bis 8 Jahren jetzt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange, um einfach auch mein Instrument warm zu halten. Und je älter ich wurde, desto interessierter war ich und desto tiefer wollte ich natürlich dann auch graben. Als auch dann das Unterrichten dazu kam, habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich dann doch mal nochmal eine andere Basis da. Ich muss das einfach auch, wenn du was erklären musst, musst du dich nochmal anders mit dem Stoff befassen. Am Anfang, als ich ans Theater kam, habe ich dann auch mit Gesangsunterricht begonnen, um meine Atmung einfach zu schulen, um einfach einen großen Raum beschallen zu können, ohne dass ich irgendwie Schaden davon trage.
Du warst ja dann noch an einigen Häusern in Deutschland engagiert. Du hast ja schon ein paar Namen genannt. Was hat dich denn dazu bewegt, in die freie Szene zu wechseln, jetzt im Metropoltheater bei der Produktion mitzumachen und mehr bei Serien und Filmen zu spielen? Was war da der Anstoß für dich?
Das hat sich immer so ergeben. Es war bei mir nie so ein Plan, den ich dann streng verfolgt habe. Nachdem ich da fast 10 Jahre am Risi war so in den letzten Jahren, war ich bei einer Produktion dabei, wo der sehr geschätzte und durchaus lustige Kollege Uli Tukur dabei war. Wir haben Per Günd gemacht und der hat nebenbei immer, auf jeder Probebühne steht ein Klavier und er hat also gesungen und Klavier gespielt und von seiner Band erzählt und dann hat es mich nochmal gepackt. Dann dachte ich mir, Herrschaftszeiten, also ich muss es noch mal wissen mit der Musik und habe dann eine Combo gegründet, die Blauen Engel, habe am Resi gekündigt. Alle so, wie kannst du nur? In 97 Jahren würdest du unkündbar sein. Und dann dachte ich, das ist alles so schrecklich, diese Aussicht so ungefähr. Ich ertrage es nicht mehr, in die Kantine zu kommen und da sitzen lauter Leute und sagen, wieso spiele ich den Hamlet nicht? Das ist so eine Kack-Energy, ich muss da raus und habe dann meine Gruppe gegründet. Da war ich wieder in der freien Szene sozusagen und jetzt in was natürlich der Grusel ist für so Staatsschauspieler, nämlich Kleinkunst. Wenn du sowas machst, dann landest du in solchen, also wir haben echt in coolen Theatern gespielt, was voll Spaß macht, einfach so kleine Läden. Bar jeder Vernunft, Berlin, ich weiß nicht, ob du das kennst, Tivoli in Hamburg oder hier wäre so Lustspielhaus, so das Äquivalent dazu. Das sind einfach so, wo du das Publikum unmittelbarer mit, wo es keine vierte Wand gibt. Also das so war unser Programm eben, wie so kabarettartig mit Musik. Und deshalb ist für mich dieses auch in Privattheater oder so gehen, ist erholsam. Es ist natürlich nicht so ein Riesenapparat, wo wieder lauter so Ego-Shooter unterwegs sind, sondern wo es überschaubar ist, wo es, und ich meine, das Metropol ist, glaube ich, das beste Privattheater Deutschlands. Das ist ja mega dotiert. Die kriegen ja dauernd Preise und alles. Und du siehst, alles, was du siehst, ist ziemlich gut. Und dann kam das auch so. Ich bin ja nicht zu Herrn Schölch gegangen und habe gesagt, also wie wäre es denn? Der hat gesagt, du hast doch nicht Bock. Wie schaut's aus? Willst du mal wieder Theater spielen? Und dann, jetzt, wo meine Tochter 16 ist und die hat keinen Bock mehr, dass ich irgendwie abends immer für sie da bin. Die freut sich, wenn ich weg bin. Und ich denke, okay, ich brauche ein Hobby, dass ich außer Haus gehen kann. Und deshalb spiele ich Theater. Und mit den Film- und Fernsehrollen ist es eigentlich auch immer so gekommen. Ich habe nie Caster angeschrieben. Ich habe nie diese berühmte Runde gemacht. Ich mache mal so Berlin, Hamburg, Köln, München, so die ganzen Casts abklappern, was viele Kollegen machen, die dann auch ohne den Weg, immer wenn man mit denen spricht, ich habe gerade neue Fotos, ich mache gerade mal ein neues Showreel, ich bin eine faule Sau, ich mache das irgendwie alle paar Jahre mit größtem Widerwillen, weil ich überhaupt keinen Bock habe, mir meine Filme anzugucken. Das ist so yesterday, ich habe das Matz nicht. Da bin ich echt faul oder weiß ich nicht, ignorant. Ich habe keine Ahnung, aber es läuft ja. Wahrscheinlich, wenn es nicht laufen würde, würde ich, dann würde ich es auch nicht machen. Ich weiß es nicht. Also das gibt halt Menschen, die das glauben, ihre Karriere damit anschieben zu können. Ich glaube ja nicht wirklich. Ich glaube, du kannst punkten damit, dass du die Arbeit, die du hast, gut machst. Und das ist dein Aushängeschild.
Gibt es ein Ereignis in deiner Karriere, was dich besonders geprägt hat oder woran du dich gerne zurückerinnerst?
Es gibt diverse, aber ich muss sagen, was mir immer wieder nochmal etwas intensiver wenn ich mich daran zurückerinnere, ist es eine Erinnerung, die mich mehr bewegt als andere, die tatsächlich auf diesem, ach, das war ja eine nette, auf diesem Anekdotenlevel sind. Und zwar habe ich, das ist auch interessant, da habe ich vor, wann war das, irgendwann, ach keine Ahnung, Anfang der 90er am Risi haben wir ein Horvath-Stück gemacht und ich wollte unbedingt mit diesem Regisseur arbeiten, Michael Gruner hieß der. Und da gab es eine Frauenrolle, das wäre vom Alter her und vom Typ her eigentlich was für mich gewesen, aber da hat er einen Gast mitgebracht, wo er unbedingt wollte, dass die das spielt und ich so, okay, dann eben nicht. Und dann meinte er, ja, aber da gäbe es noch eine Kellnerin. Ich so, Kellnerin, ey, will ich eine Kellnerin spielen? Dann habe ich das gelesen, dachte mir, ja gut, und die spiele ich. Das war eine Nebenrolle, aber die war immer auch irgendwie da. Aber sie wurde nicht gesehen von den anderen. Und die habe ich so geliebt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, die war dann auch ein bisschen untersetzt und nicht so klug. Aber sie hat sich so dahin gewünscht. Und mich hat das so tief berührt, wie bescheiden dieser Mensch nicht um Liebe buhlt, sondern auch irgendwie da ist und ihren kleinen Platz im Leben sich so behauptet und an jemanden hinschwärmt, für den sie komplett unsichtbar ist. Und so, die habe ich geliebt und die hatte letztendlich viel mehr mit mir zu tun, als die meisten Leute vermuten würden. Und ich weiß noch, ich habe mir gar nichts damit ausgerechnet mit dieser Rolle. Ich dachte mir halt, ja, ich bin ja irgendwie nur so ein Sidekick, wer guckt schon auf mich, ne? Und bei der Premiere gibt ja alle eine Reihe Applaus, 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 ne? Und dann kamen die Einzelappläuse, alle so vor mir, die ganzen 100 Wichtigeren, ne? Und dann komme ich, wir wollten alle so von hinten auftreten und dann zur Seite gehen. Ich kam von hinten, der Applaus schwoll abartig an und ich habe in dem Moment mich so rumgedreht, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht mir gelten. Und da gab es Leute, die haben geweint, weil ich ihnen so leid getan habe.
Das war so berührend, weil ich irgendwie in so einem ganz anderen Typus, den ich ja gar nicht so repräsentiere, aber der auch total in mir schlummert, dieses, dass ich eigentlich sage, ich will eigentlich gar nicht und ich fühle mich irgendwie auch total hässlich und ich muss immer so kämpfen. Wir haben ja diese ganzen Facetten und da habe ich diese Facette einfach wirklich mal und dass das so aufging, eigentlich der Teil, den ich am meisten verstecke, wurde so angenommen. Das fand ich höchst spannend. Also auch wenn man das auf andere Bereiche so übersetzt, gell? Die unsere Schwächen, die wir ja nicht zeigen wollen, wenn man die denn dann irgendwie mal, und das ist natürlich das Obergeile an dem Beruf. Wann hätte ich je untersetzt mit, ich hatte auch so einen kaputten Arm mit Kretze, die hat sich natürlich immer auch gekratzt und so. Die war wahrscheinlich auch mal Missbrauchsopfer oder sowas. Also die ganze Nummer. Dass du da so umarmt wirst dafür, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Ich möchte jetzt gerne einen Sprung machen. Vor circa einem Jahr wurde der erste Lockdown ausgerufen. Weißt du noch, was da deine ersten Gedanken waren?
Ich habe gedacht, ach Gott sei Dank, endlich ist Ruhe. Gott sei Dank kann jetzt keiner mehr anrufen und sagen, morgen musst du 2 Kilo dünner und ganz toll und dir alles merken können und spritzig und auch noch deine Kollegen inspirieren oder so. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank habe ich jetzt mal Ruhe. Das ist total individuell. Wenn man das jetzt mal global sieht, die Natur hat auch mal durchatmen können. Plötzlich wurde die Luft klarer, die Meere sauberer, die Tiere entspannter. Und ich habe gedacht, wenn wir, was ich äußerst stark bezweifelt hatte, auch damals schon so klug wären zu sehen, warum es überhaupt so weit gekommen ist, dann wäre das gut. Aber das sieht ja keine Sau, aber auch nur ein Nanomü ein, dass wir komplett was verändern müssen, weil alle sprechen, wir wollen wieder unsere alte Normalität. Can I remind you guys, dass unsere alte Normalität, die haben nur geschimpft und nur gejammert, die Leute. Und suddenly wollen sie genau wieder denselben Scheiß wie vorher? Also red doch nicht. Entscheidet euch doch mal. Also wir können ja de facto, was wir mit dem Planeten veranstalten, dürfen wir nicht so weitermachen. Es geht einfach nicht. Dann, ich würde sagen, 30 Jahre, dann ist aber wirklich, dann ist Zappen. Ja? Und ich meine, wir machen auch diesen ganzen Log ja jetzt auch, wie wir damit umgehen. Wir kapieren nicht, was dahinter steht und dass wir komplett einfach eine Kehrtwende machen müssen. Und dann gibt es halt nichts mehr von Amazon. Und dann gibt es halt nicht jeden Tag Fleisch und sowas. Ne? Aber wir sind so bequem und so verwöhnt. Wir lassen es immer die anderen bezahlen. Also hier in unserer ersten Welt, in den Industrienationen. Wir kriegen es zwar jetzt am eigenen Leib zu spüren, aber die Schicht, in der ich lebe, nicht so wirklich. Zu sagen, ja, die TA, wir können ja gerade nicht Theater spielen. Gibt es Unterschiede. Also da gibt es natürlich freischaffende Künstler, die sind gearscht. Machen wir uns nichts vor. Meine ganzen Musikerleute, die haben einfach, meine Freunde, meine Kollegen, die Musik machen und die davon leben müssen, die freischaffend sind. Ich weiß nicht, da wird es ganz viel überhaupt nicht mehr. Denen geht es richtig, richtig dreckig. Existenziell. Ja? Nicht nur, dass sie sagen, ach, ich würde gerne Musik machen und kann nicht, sondern die haben einfach keine Kohle mehr. Und die haben noch nie so viel Geld verdient, dass sie sich Rücklagen bilden konnten. Dann gibt es eine andere Schicht, die namhaften Etablierteren, die hatten das Polster. Die an den staatlichen Bühnen, die sind weiterhin durchgehend angestellt, die arbeiten ja auch, die proben und es liegt dann auf Halde. Und wenn die Spielstätten wieder aufmachen dürfen, was sicherlich noch eine Weile dauert, und dann voll besetzten Zuschauerraum spielen, das dauert noch. Aber die haben nicht diese existenzielle Not, dass man parallel dazu natürlich total allmählich an die Puste ausgeht, dass man das, was uns ausmacht, das verändert sich gerade auch. Die Leute werden immer eigenbrödlerischer und ziehen sich immer noch immer mehr zurück. Aber es wird ja auch alles sofort untersagt. Also darf sich nicht treffen. Du hast schon ein schlechtes Gewissen, wenn dich jemand besuchen kommt. Macht man Schnelltest? Ja, macht man Schnelltest. Das ist auch immer so eine merkwürdige, wenn ich jetzt das vorschlage, dann denkt der, ich bin ein Paniker. Oder wenn er nicht will, werde ich ihn wahrscheinlich für einen Verschwörungstheoretiker halten. Also da spaltet sich auch so der Freundeskreis.
Du meintest ja, dass es dir während der Pandemie recht gut ging, dass du genug zu tun hattest. Was waren das denn für Projekte, wenn du darüber reden darfst?
Darf ich natürlich. Ich bin ja seit 3 Jahren jetzt bei Hubert Ohnestaller in dieser Serie drin, die wir da in Wolfratshausen drehen. Das ist ein Format, was etabliert ist. Das war schon finanziell durchgewunken. Die Bücher gab es schon und wir haben gesagt, sobald wir irgendwie können, drehen wir weiter. Mit Hygieneauflagen und Maßnahmen und so. Und wir haben tatsächlich alles, was wir auch ohne Corona hätten drehen wollen, in den Kasten gekriegt. Und wir drehen auch aktuell weiter. Wir sind mitten in der 10. Staffel. Ich habe unterrichtet. Zu Beginn nur per Zoom. Da war es dann wieder schon, vorbei mit der Ruhe, die ich mir ersehnt habe. Weil da ging gleich, wir können zwar nicht Präsenz, aber wir machen Zoom. Okay, dann kommt halt in mein Wohnzimmer. Alright. War aber, natürlich hat das auch geholfen, so diesen, auch da kam ich dann gar nicht so groß zum deprimiert sein, weil ich einfach mich dann wieder mit tollen Stoffen beschäftigen durfte. Du liest ja dann parallel immer sehr viel, die Stücke, die man dann mit denen macht, die Szenen, man arbeitet mit denen und es war toll. Es war auch toll für die, mal für wirklich diesen Kamerarahmen zu arbeiten. Man muss umdenken, wir haben das alles hingekriegt. Das haben wir sehr gut gemacht, um auch wirklich den Studenten ihre Ausbildung weiterhin zu ermöglichen. Hat ihnen sicherlich was gebracht. Es ist noch was verloren gegangen dadurch, dass sie halt viel zu wenig Präsenz hatten. Aber es hat ihnen auch was gebracht. Es ist sehr intim, mit den Personen zu arbeiten, finde ich. Auf eine andere Art nochmal, ja. Das hatte ich gemacht. Die Aufnahmeprüfungen an der Schauspielschule haben wir ja auch gemacht im Januar. Also ich hatte tatsächlich eine Menge zu tun.
Was wünschst du dir für die Branche nach Corona? Was erhoffst du dir da von der Politik? Weil die Kultur hat ja bisher doch sehr gelitten.
Weißt du, was ich vermisse, ist die Stimme aus dem Publikum. Wo sind die, die sagen, wir können ohne Kunst nicht mehr leben? Wir brauchen das zum Überleben. Gibt es nicht Konzepte? Weil ja die Kinos, die Theater, die Museen haben, die Clubs, wo man eng zusammentanzt, eher nicht. Aber die anderen haben Konzepte entwickelt. Sitzreihen rausgenommen, Lüftungen eingebaut und so weiter. Ein wirkliches Interesse daran, dass das möglich gemacht wird, bei der Politik war nicht zu sehen. Ist halt nicht, da plötzlich kam dieses Wort nicht systemrelevant. Was haben wir gedacht? Okay, wer hat das jetzt erfunden? Von wem kommt das jetzt? Woran messen die das? Ja, aber was tatsächlich sehr in den Hintergrund tritt oder was ich überhaupt nicht mitkriege oder vielleicht bin ich da nicht auf den richtigen Foren unterwegs, ist, das Publikum nimmt das so hin. Die sitzen Netflix guckend zu Hause. Also es gibt sicherlich einige Zuschriften, auch noch so die Generation, die wahrscheinlich Briefe schreiben. Die schreiben noch Briefe. Ich vermisse mein Theater oder so. Aber es stehen vor den Theatern keine Leute mit Bannern und sagen, wir brauchen Kultur. Und zwar nicht die Kulturschaffenden selbst. Also im Moment sind nur wir diejenigen, die für unseren Erhalt irgendwie kämpfen und auch sagen, hello, kriegt ihr das überhaupt mit? Aber ich weiß nicht, das sagt ja auch was. Ich finde das äußerst traurig, aber vielleicht sollten sich die Kulturschaffenden auch Gedanken darüber machen, ob sie wirklich die Leute erreichen mit dem, was sie machen, oder ob sie hin und wieder auch ein Theater machen, was nur für Theaterleute ist und nicht für jeden. Ja? Allein schon, was die Preise der Tickets anbelangt. Ja? Es hat immer noch so was wie, viele Leute glauben, ich bin da nicht richtig, ich darf da gar nicht rein, ich bin da auch nicht gut genug und das ist viel zu intellektuell. Und das ist natürlich ein ganz, ganz beschissener Ruf, weil das darf es eigentlich nicht sein. Und vor allem, ich glaube, das widerspricht sich nicht. Du kannst ja irgendwie was wirklich Inhaltvolles, Kluges vermitteln, ohne dass du jetzt die Leute aussparst oder so. Ne? Ich benutze nicht dieses Wort, wir holen sie nicht ab. Ich hasse das Wort. Das haben so Werber, glaube ich, erfunden. Und ich hasse Werber. Ich hasse Werber. Ich hasse Werbung. Ich hasse euch alle.
Ja, Lidl, kann man machen. Muss man aber nicht.
Diesen ganzen Scheiß kann ich nicht leiden. Also da denke ich, kann man überhaupt noch mal darüber nachdenken, was machen wir da eigentlich?
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Was willst du in deiner Karriere noch unbedingt erreichen oder unbedingt machen?
Sagen wir mal, mich grundsätzlich, also ich habe gar nicht so was Konkretes vor, sage ich, möchte unbedingt noch einen Film mit Tarantino drehen oder so. Ich weiß gar nicht, ob mir das nicht zu stressig ist. Aber was ich auf jeden Fall mir bewahren möchte, ist weiterhin in der Lage zu sein, zu staunen. Ich möchte nicht der Mensch werden, der alles weiß und schon alles kann und immer so, ja, komm, kenne ich, habe ich alles schon gemacht. Die haben schon so abgeschlossen, dann wächst du nicht weiter, dann wirst du alt. Ja? Und ich möchte eigentlich immer so, also ich wünsche mir für mein Leben gar nicht jetzt so Projekte oder so, sondern Begegnungen mit Menschen, die mich inspirieren, sodass ich wieder neuen Schub kriege und sage, wow, jetzt weiß ich, warum ich hier das mache und ich kann wieder staunen.
Das ist doch jetzt ein schöner Abschlusssatz. Liebe Katharina, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute.